Der Geschwistergrimm.
Hallo und herzlich willkommen beim Geschwistergrimm-Podcast. Geschwistergrimm, das sind Georgina Frasel.
Und Beatrice Frasel.
Ich bin Beatrice Frasel.
Und ich bin Georgina Frasel. Ja, also heute gibt es von uns wieder Gruseliges und Grausliches aus Österreich. Diesmal eine Mystery, Geister, was auch immer, Geschichte von Bär und eine True Crime Story von mir.
Wobei das eh schon ein Modus ist, mit dem sie vertraut sind, glaube ich. Also wir müssen das nicht erstmal dazu sagen. Haben wir noch irgendwas zu erzählen vorher?
Ich habe letztens auf Instagram angekündigt, dass wir den Podcast jetzt auf ein zweiwöchiges...
Auf einen zweiwöchigen Modus
umgestellt haben. Ja.
Genau.
Ja. Weil wir halt
andere auch Dinge auch tun.
Genau.
unter anderem bin ich gerade auch in der Vorbereitung für einen weiteren Podcast, der am 1. Juli erscheinen wird. Also das ist, glaube ich, nach... Das heißt, ihr, glaube ich, hört diesen Podcast sogar, nachdem mein neuer Podcast erschienen ist. Ich glaube, dass wir das im Juli veröffentlichen werden. Ich habe jetzt unseren Kalender nicht im Kopf. Jedenfalls wird der Große Töchter heißen und das wird ein feministischer Podcast, der sich... eben auch auf Österreich konzentriert. Ich werde dann auf unserem Instagram auch noch, unser Instagram und unser Facebook dann auch noch Details posten, wo ihr den findet und wie ihr den hören könnt. Und was vielleicht auch für euch interessant ist, wir haben, also bei meinem ersten Podcast, der heißt She Who Persisted, auch im Juli wird eine Folge erscheinen zum Thema True Crime und Feminismus und warum das ein feministisches Genre ist und was das Ganze mit Feminismus zu tun hat. Also das ist vielleicht für viele von euch auch interessant. Da werde ich dann auch noch, sobald die Folge online ist, sie auf Facebook posten.
Cool.
Ja. Okay?
Okay.
Und bei Popular Demand wird nach dieser Folge dann... unser Tierkrankheiten-Professor Michael uns wieder etwas über Tierkrankheiten erzählen. Also nicht vorher abschalten, sondern bis zum Ende hören. Das Beste kommt zum Schluss. Ja. Okay, also und wenn wir schon beim Thema Tierkrankheiten sind, werde ich euch heute was erzählen über ein Tier.
Aha.
Also ich habe keine Geistergeschichte vorbereitet, sondern eine über Cryptids und ich habe dann nachgeschaut, wie man das auf Deutsch nennt. Also angeblich nennt man es auf Deutsch Kryptide. Ich habe aber bis jetzt immer nur Englisch drüber gelesen und Englisch drüber gehört, Podcasts. Also das heißt, angeblich ist das deutsche Wort Kryptide. Falls ihr jetzt nicht wisst, was das ist, also ihr kennt wahrscheinlich alle Geschichten von Yeti und Bigfoot und dem Monster von Loch Ness. Das sind Cryptids. Also Tiere, für die es keinen wissenschaftlichen Beleg gibt, aber Menschen, die immer wieder behaupten, sie gesehen zu haben. Also sowas wie, also es sind nicht wirklich Sagengestalten, sondern Tiere, wo es schon Berichte gibt, dass man sie gesehen hat. Man weiß aber nie genau, ob das ein Hoax ist und es gibt halt keinen wissenschaftlichen Beleg für ihre Existenz.
Mhm.
Ja? Und ich habe mir gedacht, nachdem das Thema Kryptide, uns wurde gesagt, wir sollen nicht so viel Englisch reden, also Kryptide,
ja.
ist ja ein großes Thema ist, so im Bereich Paranormal, Mystery und so, habe ich mir gedacht, nachdem das ein Österreich fokussierter Podcast ist, ob es irgendwelche Kryptide gibt, die es in Österreich gibt. Also gibt es in Österreich Erzählungen über Kryptiden, Gott, Sichtungen. und wenn ja, welche? Ich habe nämlich persönlich noch nie was gehört drüber.
Nein.
Also wie gesagt, also Bigfoot, Yeti, Loch Ness. So, das sind die drei großen Namen. Aber so im Alpenraum in Österreich habe ich noch nie irgendwas gehört. Und dann bin ich auf Folgendes gestoßen, nämlich den Tatzelwurm.
Mhm.
Hast du schon mal gehört davon?
Nein.
No. Okay. Nee. Ich auch nicht, ja, genau. Aha. Und die Geschichte des Tatzelwurms möchte ich euch heute erzählen. Der Tatzelwurm ist auch bekannt unter den Namen Alpendrachen, Springwurm, Stollenwurm, Arasas, Pratzelwurm oder Bergstutzen. Und er ist ein Kryptoid, der in verschiedenen Regionen Europas über hunderte Jahre immer wieder gesichtet wurde. Unter anderem eben in Deutschland, Österreich und der Schweiz und Italien. Vor allem eben in Alpenregionen.
Mhm.
Also in Bergregionen in den Alpen. Genau, und in Berichten wird er eben als schlangenähnliches Reptil oder Amphibie beschrieben. Oder sein Viech, das halt so aussieht wie ein kleiner asiatischer Drache. Mhm. Oder eine katzenartige, katzenköpfige Chimäre, also ein Mischwesen aus Katze. Der Kopf ist eine Katze und der Körper ist ein schlangenförmiges, amphibieneskes Reptil. Wäh.
Nein, mir graust vor Würmern irgendwie.
Wobei es ist nicht wirklich ein Würmer. Nein, aber ein Würmer. Es ist nicht wirklich ein Würmer. Es ist nicht wirklich ein Wurm, sondern es ist halt eine Echse oder ein Reptile. Oh. Ja, genau. Und normalerweise wird das halt so beschrieben, dass er zwei Vorderbeine hat, aber keine Hinterbeine. Mhm. Normalerweise wird er eben so beschrieben, dass er zwei Vorderbeine hat und keine Hinterbeine. Weil hinten ist er eben ein Reptil, eine Schlange und vorne ist er halt eine Katze, so ungefähr. Er faucht und zischt wie eine Schlange. Manchmal wird auch ein schrilles Schreien oder Pfeifen beschrieben. Mhm. Also es erinnert mich dann wieder an Moni erinnert. Ja. Und es wird auch oft davon ausgegangen, dass er sehr giftig ist und Menschen mit einem Biss töten kann. Und es gibt auch so Legenden, wo behauptet wird, dass er sogar giftige Dämpfe ausatmet beziehungsweise giftiges, säurehaltiges Blut besitzt. Mhm. Cool. Was interessant ist beim Tatzelwurm, ist, dass sich halt so sagen, also dass sich so Sichtungen von Tieren, die für den Tatzelwurm gehalten werden und Berichte vermischen mit Legenden und Sagen. Mhm. Also es ist irgendwie so ein Wirrwarr, weil manchmal wird auch als Sagenfigur nur bezeichnet, manchmal halt wirklich als Kryptid und es ist halt, es vermischt sich total, das finde ich total interessant. Ja. Und es gibt halt sehr viele Legenden auch, die sich darum ranken. Und genau, also es gab halt über Jahrhunderte immer wieder Berichte von Sichtungen und auch von Attacken gegenüber Menschen und Tieren. Also auch wurde zum Beispiel berichtet, dass Nutztiere von Tatzelwürmern angegriffen werden, beziehungsweise wurden. Und vom Tatzelwurm wird außerdem berichtet, dass er normalen Winterschlaf einhält. Und im Winter schläft er eben in Stollen oder Höhlen. Mhm. Und deshalb heißt er auch Stollenwurm.
Okay.
Folkloristisch erinnert der Tatzelwurm halt sehr an den Lindwurm, habe ich mir gedacht. Allerdings hat der Lindwurm auch einen Drachenkopf und keinen Katzenkopf. Mhm. Also das Charakteristische am Tatzelwurm ist, dass er eben einen Katzenkopf hat. Und ich kann dir so eine Darstellung zeigen. Also ich werde diese Bilder alle auf Instagram posten. Also jetzt zum Beispiel eine ganz alte Darstellung von einem Tatzelwurm mit einem Katzenkopf, der gerade ein Schwein angreift. Ja, also ich werde das alles auf Instagram posten eben. Mhm. Und da, ich werde auch ein ganz altes Bild posten, wo er irgendwie so wurstartig in einem Stollen liegt und drunter steht dann irgendwie der Bergstutz oder was steht da? Bergstutz oder Stollenwurm. Genau. Es sieht ziemlich lustig aus eigentlich. Ja. Ja. Also das ist eine sehr alte Darstellung. Und genau. Jetzt ist es so, dass es zwei Schweizer gegeben hat, die darüber sehr viel geschrieben haben. Also einerseits den Samuel Studert, der gelebt 1757 bis 1834. Und Johann Rudolf Wyss oder Wyss, ich weiß nicht genau, wie man ausspricht, der hat gelebt zwischen 1783 und 1830. Und die haben sich zu Beginn des 19. Jahrhunderts mit dem Stollenwurm auseinandergesetzt. Und beide beschreiben den Stollenwurm als schlangenähnliches Tier mit Katzenkopf, obwohl bis dahin in so Geschichten mit einem Tatzelwurm hatte er nicht notwendigerweise einen Katzenkopf. Und der Glaube wurde dann von den beiden verfestigt. Man muss dazu sagen, dass es im Alpenraum halt ganz viele so Geschichten und Sagen gibt von so drachenartigen Wesen. Und das hat früher, glaube ich, also es wurde nicht notwendigerweise immer so voneinander abgegrenzt, um welche Art von Wesen es sich da handelt. Da ging es halt ganz oft um drachenartige Monster, die halt irgendwie vielleicht so Mischwesen waren mit anderen Tieren. Und durch die beiden wurde sozusagen die Idee von Tatzelwurm verfestigt, alles ein eigenes Tier mit Schlangenkörper und Katzenkopf. Mhm. So, ja. Also durch die wurde er irgendwie auch abgegrenzt von anderen Figuren. Genau, also laut Samuel Studer taucht der Tatzelwurm vor allem bei feuchtem und warmem Wetter auf oder wenn es starke Wetteränderungen gibt. Also man muss dazu sagen, dass die natürlich wirklich davon ausgegangen sind, dass es tatsächliche Tiere sind. Ja? Und die haben es einfach wirklich quasi beschrieben. Ja? Der Tatzelwurm, den er auch als Stollenwurm bezeichnet, ist giftig und schädlich und sieht aus wie eine kleine Schlange mit Stummelbeinen und einem runden, katzenähnlichen Kopf und bekrallten Beinen. Studer hat einen Artikel veröffentlicht, einen Artikel, der im Reisebericht von Franz Nikolaus König veröffentlicht wurde im Jahr 1814. Da ging es um Insekten und den Stollenwurm, also irgendwie auch das Verhältnis zwischen Insekten und dem Stollenwurm. Und da waren auch verschiedene Zeugenberichte enthalten. 1811 wurde dann eine schlangenähnliche Kreatur mit, Zitat, "two stubby feet" gesehen, und zwar im Guttanental im Kanton Bern. Er beschreibt dann, dass die ungefähr einen Klafterlänge hatten. Also Klafter ist ein altes Längenmaß. Und ich habe dann geschaut, ein Klafter sollte ungefähr 2 Meter sein. Mhm. Und einen Körper, der ungefähr so dick ist wie das Bein eines Mannes. Mhm. Und einige Jahre später berichtet dann Hans Kerli aus Almendli in Trachselwald, keine Ahnung, dass er einen kleinen, haarigen Stollenwurm getötet hat, der mit 10 Jungen trächtig war. Oh. Und Studer hat dann damals auch eine Belohnung ausgesprochen für die Person, die ihm die Überreste eines authentischen Stollenwurms bringen kann. Also wie gesagt, Stollenwurm ist halt ein anderes Wort für Tatzelwurm. Mhm. Genau, und dann gibt es diesen zweiten, den Johann Rudolf Wiss. Der war auch ein Autor und er meint, dass der Alpendrachen sei ein Fabelwesen. Aber der Stollenwurm existiert wirklich. Mhm. Und also der grenzt es auch ab und sagt, es gibt diese Fabelwesen, diese Alpendrachen, aber der Stollenwurm ist was anderes und es gibt es wirklich. Ja? Und zu dieser Standardbeschreibung von einer Schlange mit kurzen Beinen und einem Katzenkopf fügt er dann noch hinzu, dass der Stollenwurm manchmal auch haarig ist. Und manmal auch nicht 2 oder 4 Beine hat, sondern mehrere wie eine Raupe. Mhm. Oh. Allerdings ist Wiss' Beschreibung nicht so einflussreich wie die von Studer. Und später wurde dann vom Tatzelwurm nie als ein raubmähnliches Tier berichtet. Mhm. Ja, und er hat aber, also was er gemacht hat, war, das ist interessant, dass er verschiedene so alpine Volkserzählungen zusammengeführt hat und gemeint, dass eben Hirten in den Alpen vermutlich von Stollenwürmern sprechen würden, wenn sie meinten, dass Schlangen die Milch von Kühen stehlen würden. Und das kann man verhindern, indem man weiße Hähne neben die Kühe platziert.
Hä?
Ja.
Was?
Es war dann aber, glaube ich, dass man, wenn man weiße Hähne neben die Kühe stellt, dass die Schlangen nicht mehr die Milch der Kühe trinken. Und er hat dann gemeint, ganz oft sind halt so Berichte von Stollenwürmern nicht tatsächlich auf Stollenwürmer zurückzuführen, sondern dass halt diese Schlangen die Milch von Kühen trinken. Das ist alles ein bisschen absurd. Okay. Und ich habe da ein wunderbares Buch von Reinhard Buchanka, das heißt Tatzelwurm und Donauweibchen, Österreichs Naturgeister und Sagengestalten aus dem Amaltea Verlag, leider nicht Überreuter, unsere Freunde. Und der beschreibt den Tatzelwurm folgendermaßen. Genau. Also er schreibt, er ist ein Halbdrache und soll einen Echsenkopf mit einem Katzengesicht aufweisen. Er ist wesentlich kleiner als die Flugdrachen und Lindwürmer. Meist ist er nur etwa 2 Meter lang und hat einen schlangenähnlichen Leib mit 2 Vorderbeinen, die in Klauen auslaufen. Zwar halten sie sich von Menschen fern und leben in selbstgegrabenen Höhlen oder Stollen, fallen aber manchmal auch das Vieh auf den Almen und Weiden an und verderben mit ihrem giftigen Atem die Wiesen. Man sagt ihnen nach, dass sie, wenn sie durch den Sand kriechen, diesen in Glas verwandeln, was darauf schließen lässt, dass der Leib des Tatzelwurms so heiß sein muss, dass er den Quarz im Sand zum Schmelzen bringt. Wie der Basilisk werden sie nicht lebend geboren, sondern schlüpfen aus dem Ei eines schwarzen Hahnes. Manche sehen in ihnen eine Jugendform des wesentlich größeren Lindwurms. Und das finde ich interessant, dass einerseits ja, tatsächlich, wie soll ich sagen, physisch mögliche Dinge, wie dass es zum Beispiel eine Art gibt, die halt noch nicht entdeckt ist, vermischt wird mit dann so Sachen, die komplett unrealistisch sind, also dass er halt so einen giftigen Atem hat, dass er die Wiesen vergiftet und dass er so heiß ist, dass er Sand zum Schmelzen bringt. Und das ist ja was man auch von anderen so Kryptoiden kennt, also auch bei Yeti und Bigfoot gibt es immer wieder so Berichtungen, die irgendwie schon so in so Paranormal-Geschichten abgleiten. Mhm. Ja, also einerseits so diese Tatsache, dass Leute halt irgendwie vielleicht was gesehen haben, was sie vielleicht nicht einordnen können, vielleicht ist es eh ein bereits bekanntes Tier, das ist wahrscheinlich, ja. Vielleicht gibt es aber wirklich irgendeine Art, die noch nicht bekannt ist. Mhm. Sehr unwahrscheinlich, aber möglicherweise, ist ja nicht komplett unmöglich, ja. Und das wird dann halt ganz oft vermischt mit so also gerade beim Bigfoot gibt es ganz oft im Zusammenhang damit so auch Geschichten in Bezug auf Aliens und Geistererscheinungen und so weiter und so fort. Also das ist, finde ich, ganz interessant, dass es bei Kryptoiden ganz oft dann irgendwie verschiedene Sachen total vermengt werden. Mhm. Also einerseits dort haben wir es gibt vielleicht eine unerkannte Art, dann haben wir so Legenden und Sagen, die damit verbunden werden und dann haben wir so total paranormal Sachen eigentlich auch. Ja. Mhm. Das finde ich interessant. Dann mag ich auch noch was erzählen zu den Sichtungen. Also es gibt eine sehr frühe Beschreibung, beziehungsweise, wie gesagt, also sehr viele Beschreibungen von Drachensichtungen im Alpenraum. Und eine sehr alte Beschreibung, die ähnlich ist wie das, was man später als Tatzelwurm bekannt hat, war eine von Johann Jakob Wagner und Johann Jakob Scheuchzer im Jahr 1680. Und die waren beide Schweizer. Und dieses Tier wurde dann auch als Scheuchzerscher Drachen bekannt und später halt dann eben als Stollenwurm oder Tatzel interpretiert. Mhm. Die früheste Sichtung des Tieres, das dann wirklich auch als Tatzelwurm bezeichnet war gleich, trug sich eben angeblich 1779 zu. Und zwar war das Hans Fuchs, der traf auf zwei Tatzelwürmer. Und er ist so sehr erschrocken, dass er einen tödlichen Herzinfarkt erlitt. Also man muss dazu sagen, er war ein Bauer und es wurde ihm gesagt, also bei Anblick der Kreaturen blieb einfach sein Herz stehen, so quasi, und er verstarb. Also. Kurz bevor er starb eben, war er dann allerdings noch in der Lage, seiner Familie von dem Erlebnis zu erzählen, deshalb weiß man ja davon. Und er beschrieb den Tatzelwurm als eine Kreatur, die in etwa 1 bis 2 Meter lang war. Also es wird in der Literatur beschrieben als 5 to 7 feet. Einen schlangenähnlichen Körper hatte, aber Vorderbeine mit Krallen und einen großen katzenartigen Kopf mit scharfen Zähnen. Dann im Jahr 1828 behauptete ein Bauer, die Leiche eines Tatzelwurms gefunden zu haben. Allerdings hatten Krähen bereits die Hälfte der Kreatur gefressen, als er sie heimgebracht hatte, was natürlich praktisch ist, weil beide Hälften einfach verschiedene Tiere sind und ja, dann wahrscheinlich ein Tier angezogen. Ja. Trotzdem hat das ihm den Glauben an den Tatzelwurm sehr verfestigt und sehr viele glaubten tatsächlich daran, dass es die Kreatur gab in den Alpen. Also für viele war seine Existenz im 19. Jahrhundert eigentlich ein Faktum. Ja, also es gibt einfach Tatzelwurm. Es gibt mehrere Zeichnungen vom Tatzelwurm, eines davon in einem bayerischen Jagdhandbuch aus dem Jahr 1836 und eine aus dem Jahr 1841, die in einem Schweizer Alpenrosenalmanach erschien. Beide Bilder werde ich, wie gesagt, auf Insta stellen. Genau. Und dann im Juli des Jahres 1883 oder 1884, dazu liest man auch unterschiedliche Zahlen, sieht dann Kaspar Arnold einen Tatzelwurm auf dem Spielberg in der Nähe von Hochfilzen in Tirol. Und er sagt, er beobachtet ihn von einem Gasthaus auf dem Berg aus, 20 Minuten lang, und ist sich sicher, dass das Tier nur zwei Beine hat. Dann im Sommer 1921 in Rauris, Salzburg, erleben zwei Spaziergänger, wie ein Tatzelwurm 3 Meter hoch springt und auf sie zuspringt. Sie beschreiben das Tier als grau, circa 1 Meter lang und mit 2 Beinen und einem Katzenkopf. 1924 wird dann ein 2 Meter langes Skelett gefunden von 2 Männern, die behaupten, es sieht aus wie ein Eidechsen-Skelett. Auch in modernen Zeiten wird der Tatzelwurm immer wieder gesichtet. Also bisher gibt es in jüngeren Jahren ungefähr 80 Augenzeugenberichte. Im Jahr 1950 sehen ihn verschiedene Leute im Jura. 1948 und 1968 in den französischen Alpen, Anfang der 80er Jahre in Südtirol und 1984 bei Aosta. Und dann, was besonders interessant ist, weil es da eben auch ein Bild gibt, 1935 behauptet dann ein Schweizer Fotograf namens Balkin, einen Tatzelwurm fotografiert zu haben. Das ist das Bild. Ich werde es dann, wie gesagt, auch wieder auf Insta stellen. Also es sieht überhaupt nicht aus wie das, was als Tatzelwurm beschrieben wird. Also ich finde, es sieht aus wie irgendein Fisch einfach. Ja. Aber ja, okay. Genau, und das soll eben in der Aresschlucht im östlichen Berner Oberland passiert sein. Und es gab dann dazu eine mehrseitige Reportage in der Berliner Illustrierten Zeitung. Und von der Zeitung wurde dann eine Belohnung für ein gefangenes Exemplar ausgesetzt. Und ich zitiere wieder aus dem Buch von Reinhard Pohanka, der schreibt: also das ist auch ein Zitat, ja. Ein neues Tierwunder erregt gegenwärtig in der deutschen Reichshauptstadt große Sensation. Laut der Berliner Illustrierten Zeitung soll es einem ihrer Fotografen namens Balkin gelungen sein, in der Schweiz, genauer in der Gegend von Meiringen, den Tatzelwurm, dieses geheimnisvolle Tier der Alpenwelt zu knipsen. Besagte Zeitung veröffentlicht in ihrer jüngsten Nummer ein fast ganzseitiges Bild dieser rätselhaften Begegnung. Das Tier, von dem man nur die vordere Hälfte sieht, kann man schwerlich mit einem anderen bekannten Tier vergleichen. Es hat ein Maul wie ein Haifisch mit spitzen, furchterregenden Zähnen, eine Nase ähnlich wie ein Affe mit seitwärts tief im Kopf liegenden geschlitzten Augen. Ja. Genau, also das war so ein Bericht. Ein Bericht über den Bericht in der Berliner Illustrierten Zeitung von damals. Und die Publikation dieser Fotografie, dieses angeblichen Tatzelwurmes, erregte sehr, sehr viel öffentliches Interesse damals. Und zwar so sehr, dass die Berliner Illustrierte dann eben eine Expedition gesponsert hat, um den Tatzelwurm zu suchen und zu finden. Diese winterliche, also es war ziemlich kalt, Expedition blieb allerdings wenig überraschend, ergebnislos. Und heute gehen die meisten Kryptozoologen davon aus, dass es ein Hoax war. Also Kryptozoologen sind so, Wissenschaftler / Pseudowissenschaftler, die sich mit Kryptiden auseinandersetzen. Okay. Und ob diese existieren. Ja, genau.
Nie gehört.
Aber es ist heute noch der Tatzelwurm, das Maskottchen der Aresschlucht. Genau, und dann im Sommer 1963 wird ein Tatzelwurm zwar mehrfach in der Nähe von Udine in Oberitalien gesehen, dabei wird er immer wieder als eine etwa 4 Meter lange Schlange mit einem Kopf der Größe eines Kinderkopfes und einem telegrafenstangengroßen Körper beschrieben. Und bevor der Tatzelwurm erscheint, wurde damals gesagt, hört man einen hohen Pfiff.
Oh Gott.
Wir haben ja schon gesagt, dass dieses Bild in der Berliner Illustrierten vermutlich ein Hoax war. Ein weiterer solcher Hoax oder ein ziemlich sicherer Hoax ist der Fund eines Tatzelwurm-Skelettes. Und da habe ich jetzt wieder unterschiedliche Angaben dazu gefunden auf unterschiedlichen Seiten. Aber scheinbar wurde an das Genfer Institut der Wissenschaft ein Tatzelwurm-Skelett gespendet. Es gibt ein Foto vom Skelett. Das sieht aber aus wie so eine schlangenähnliche Kreatur mit 2 bekrallten Vorderbeinen und einem ungewöhnlich großen Kopf. Ja, und es ist halt nicht klar, wer das Skelett gespendet hat oder ob die Geschichte der Spende überhaupt stimmt. Wie gesagt, die meisten halten es für einen Hoax. Es gibt halt dieses eine Bild und man weiß nicht genau den Ursprung. Und ja, genau, da wurde halt gesagt, dass das gespendet wurde an das Genfer Institut der Wissenschaft. Ich habe aber da keine genauen bzw. widersprüchliche Angaben dazu gefunden. Genau, es gibt halt noch viele andere Geschichten vom Tatzelwurm. Zum Beispiel die Geschichte von einem jungen Mädchen, das in einem Schweizer Bauernhof gearbeitet hat. Und während sie Bohnenranken zerstückelt, kommt aus einem Erdloch ein Tatzelwurm, den sie offenbar gestört hat. Und er attackiert sie. Und der Tatzelwurm wird in dieser Geschichte eben auch wieder als grau beschrieben. Ungefähr so groß wie eine normale Hauskatze. Und er besitzt einen fleischigen, haarlosen Körper und nur 2 Beine, eben Vorderbeine. Und die Legende besagt, dass der Tatzelwurm das Mädchen nur anstarrte und sie lief schon davon, weil er so große und helle Augen hatte, dass sie den Anblick nicht ertrug. Mhm. Also wieder so eine Vermischung von vielleicht hat sie irgendwas gesehen, was sie nicht erkannt hat, mit irgendwie so einer fast übernatürlichen Qualität, nämlich die dieser fast magisch wirkenden Augen.
Also mich erinnert es an den Basilisken.
Ich habe an die Medusa gedacht auch.
Ach so, okay.
Aber den Basiliskus ist natürlich naheliegend, weil es auch so ein Schlangen-Chimärenartiges Tier.
Und es ist auch, also ich glaube, es gibt verschiedene Sagen, also Enden dieser Basiliskensage, aber es gibt da eine Version auf jeden Fall, wo man quasi stirbt, wenn man den direkt irgendwie ausgesetzt oder direkt ansieht.
Also ich glaube, dass es auch sehr viele Parallelen gibt zwischen dem Basilisken und dem Tatzelwurm. So, genau. Und dann gibt es noch eine Geschichte von einem Mann und seinem Sohn, die gerade halt in den Alpen Kräuter sammeln. Der Mann hört seinen Sohn schreien und dann er dreht sich zum Sohn und sieht, dass dieser gelähmt vor Angst stotcht und schreit. Und er starrt auf einen Stein. Und der Mann, also größeren, also es wird beschrieben als Rock, also so einem größeren Fels. Und der Mann läuft zu seinem Sohn und sieht dort unter dem Fels ein grauenhaftes Monster, das zischt und faucht wie eine Schlange und das Gesicht einer Katze hat, mit großen, hell leuchtenden Augen. Mhm. Und der Mann sticht auf den Tasselwurm mit einem Stock ein und dann wird berichtet, dass dann strömt grünes Blut aus der Kreatur heraus und verbrennt das Bein des Mannes, worauf er auf dem Heimweg humpeln muss. Mhm. Also wieder diese Idee vom giftigen grünen Blut, das ich auch, die ich vorher schon erwähnt habe. Und dann im 1990 noch finden zwei Personen ein Skelett eines eidechsenähnlichen Tieres in den Alpen in der Nähe von Domodossola, Italien. Keine Ahnung, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Und dann Giuseppe Costale sieht dann zweimal, und zwar 1991 und 92, einmal im Oktober und einmal im September, ein graues Reptil, das eine Art Kamm auf dem Kopf hat und in Zickzack-Bewegungen dahin schlängelt. Und er sieht das zweimal in derselben Gegend. Und es ist irgendwie nicht erklärbar mit irgendeinem bekannten Tier, scheinbar, sagt er. Und 2009 gibt es dann einige Berichte in der Gegend um Trevisio in Italien. Oder Trevisio? Ich habe keine Ahnung. Who cares? Also in Italien, in der Nähe der Schweizer Grenze. Und manche Personen berichten sogar, dass sie diesen Raptor-Dinosaurier, also dass sie Raptor-Dinosaurier gesehen haben. Also Raptor-Dinosaurier sind halt so fleischfressende Dinos. Mhm. Die örtlichen Behörden verweisen darauf, dass es sich vermutlich um entkommene Varan-Eidechsen handelte, die ihren Besitzer entkommen waren. Ja. Was es genau war, also bis heute nicht, aber es gab da mehrere Berichte im Jahr 2009. Und es gibt eben, wie gesagt, bis heute Berichte von Tasselwurm-Sichtungen. Der deutsche Kryptozoologe Ulrich Magin hat da diverse Artikel dazu veröffentlicht und auch ein eigenes Magazin namens BILK oder BILK gegründet, wo er diese dokumentiert. Und er hat auch ein Buch geschrieben, das heißt Trolle, Yetis, Tasselwürmer, rätselhafte Erscheinungen in Mitteleuropa. Mhm. Genau, das ist natürlich die Frage nach wie vor offen, worum es sich beim Tasselwurm handelt. Vermutlich auch in den einzelnen Fällen um unterschiedliche Dinge. Also es gibt halt ganz oft Fälle, wo es wahrscheinlich ein Hoax ist oder eine Verwechslung mit einem anderen Tier oder einfach eine Erzählung, die halt nicht stimmt, das ist einfach eine Lüge. Aber es gibt ja ganz wenig tatsächliche Fotos oder so. Mhm. Genau, und als dann in den 1930er Jahren sehr viele Sichtungen berichtet wurden, verglichen dann die Zoologen und Kryptozoologen diese Beschreibungen dann ganz oft mit einer tatsächlich existierenden Echse, und zwar der Gila-Krustenechse aus Nordamerika, Heloderma suspectum, die in etwa 50 cm lang werden kann. Und da gab es halt scheinbar einige Ähnlichkeiten zwischen dem Tier und dem Tasselwurm. Mhm. Genau, und einige vermuteten eben aufgrund dieser Ähnlichkeiten eine Verwandtschaft zwischen den beiden Tieren und klassifizierten den Tasselwurm dann tatsächlich auch als Heloderma europaeum. Okay. Also sie haben dann eine eigene Art quasi eingeführt. Und andere Zoologen widersprachen dem sehr und sagen, es handelt sich vermutlich um die Verwechslung mit einer anderen Reptilienart, vielleicht auch eine invasive Spezies, manchmal vielleicht sogar mit Fischottern, die weit ab von Gewässern halt in ein Gebiet gesichtet werden, wo sie den Einheimischen sonst unbekannt sind. Und wie gesagt, auch ganz oft handelt es sich wahrscheinlich um bewusste Irreführungen. Diese Gila-Echse, die auch oft als Gila-Monster bezeichnet wird, hat eben sehr viele Charakteristika gemeinsam mit dem Tasselwurm. Das ist halt eine sehr seltene Art von Echse. Und die ist in dem Süden der Vereinigten Staaten heimisch und giftig, was auch die Giftigkeit des Tasselwurms erklären würde. Aber sie ist halt an und für sich nicht heimisch in Europa. Ich werde auch von ihr ein Bild dann auf Instagram stellen. Und eine andere Theorie ist, dass es sich um eine Art Riesenskink handelt. Also Skinke sind Glattechsen, obwohl Skinke in den Alpen auch nicht heimisch sind. Mhm. Genau. Genau, also es gibt da verschiedene Erklärungen, worum es sich handeln könnte. Vermutlich in verschiedenen Geschichten um verschiedene Sachen. Aber es gibt auch in Österreich Kryptide-Sichtungen. Und genau, es gibt grundsätzlich, wie gesagt, zahlreiche Drachen- und Lindwurmsagen und Geschichten im Alpenraum. Der Lindwurm ist auch dem Tasselwurm sehr ähnlich, wie gesagt, mit dem Unterschied, dass beim Tasselwurm tatsächlich auch Sichtungen behauptet werden. Und beim Lindwurm handelt es sich wirklich nur um eine Sagenfigur, beim Tasselwurm tatsächlich auch um einen Kryptiden, der von manchen Leuten angeblich gesehen und fotografiert und gezeichnet wurde und von dem manche Leute behaupten, noch angefallen waren zu sein. Mhm. Genau.
Oh, cool. Also, ja.
Also heute mal was ganz anderes. Mhm. Keine Geistergeschichte, keine Aliens, sondern ein Monster.
Na, witzig. Also habe ich nicht gekannt. Und also ich finde dieses Wurmzeug einfach nur kringig irgendwie. Also ja. Das ist. Aber ist das eigentlich in den Darstellungen dann so gewesen, dass dieser Katzenkopf auch behaart war wie eine Katze oder eben nur so dann ausgeschaut hat von der Form her?
Ich glaube, da gibt es auch unterschiedliche Beobachtungen dazu. Also manche sagen ja, dass Trollenwürmer als Ganzes behaart sein können. Mhm. Also es gibt Unterschiede. Ich glaube, da gibt es einfach unterschiedliche Geschichten oder so. Die Geschichten, wo ich es gesehen habe, ist der Kopf behaart und der Rest nicht. Der Rest auch manchmal so mit Schuppen irgendwie. So. Ja. Ja. Die Farbe Grau wird oft erwähnt. Mhm. Ja.
Was mir noch aufgefallen ist, dass zweimal dieser Hahn vorkommt, wo du einmal gesagt hast, dass in irgendeiner Legende dieses Tier aus einem Hahn
geboren ist. Genau, also die Legende dazu, weil das sie, warte mal.
Und dann andererseits, wenn man einen weißen Hahn neben die Kuh steht, trinken es ziemlich nicht. Also das
genau, ja, genau. Ja, also es gab damals die Idee, dass Schlangen die Milch von Kühen trinken würden, was, glaube ich, als Erklärung dazu herangezogen wurde, warum Kühe wenig Milch geben. Mhm. Und dann gab es die Idee dazu, wenn man einen weißen Hahn in der Nähe quasi hinstellt, dann passiert das nicht. Mhm. Warum auch immer. Also es gibt ja überhaupt keinen Sinn, aber man ist davon ausgegangen, dass es aus irgendeinem Grund die Schlangen abschreckt. Und das Zweite, was ich gesagt habe zum Hahn, war, dass es eben die Legende gab über den Tatzelwurm, dass er wie der Basilisk eben aus dem Hahn eines schwarzen, aus dem Ei eines schwarzen Hahnes schlüpft.
Ja. Oder, ja, das ist auch wieder so ein Dualismus irgendwie dabei. Einerseits der weiße Hahn, der die Kuh beschützt und dann das schwarze Ei, aus dem das Viech
ausbricht. Ja, es stellt sich halt die Frage, also das habe ich jetzt in meinem Buch, es stellt sich halt die Frage, inwiefern das wirklich ein verbreiteter Glaube war. Also soweit ich das verstanden habe, hielten die Menschen ja den Tatzelwurm nicht für eine Sagenfigur, sondern für ein tatsächlich existierendes Wesen. Und ich glaube nicht, dass da so diese Sagenaspekte so im Vordergrund standen, sondern dass man einfach gedacht hat, das ist ein Monster, das in den Alpen lebt.
Okay.
So. Also so habe ich das verstanden bei der Recherche, aber ja, keine Ahnung. Ich habe noch nie davon gehört davor und ich fand es sehr interessant.
Mhm.
Also falls ihr schon mal einen Tatzelwurm gesehen habt oder etwas, was ihr für einen Tatzelwurm gehalten habt oder ein Foto habt, falls ihr ein Tatzelwurm-Foto habt, schickt es uns. Geschwister Grimm, warte mal, was ist unsere E-Mail-Adresse?
Geschwistergrimm@gmail.com, glaube ich.
Sicher?
Ich glaube schon.
Warte, ich schaue es. Geschwistergrimm@gmail.com.
Ja, war sehr richtig.
Also eure Tatzelwurm-Geschichten bitte an unsere E-Mail-Adresse. Ja. Yep. Gina, bist du bereit für deine True-Crime-Geschichte? Ich hoffe, es kommen keine Würmer mehr vor.
Ich glaube nicht.
Übrigens, Michael, der uns danach eine Geschichte erzählen wird über Tierkrankheiten, heißt im Nachnamen Würmer. Also es ist heute eine sehr würmerlastige Folge. Oh.
Okay, also bei mir geht es jetzt ganz anders weiter. Und zwar...
Was hast du vorbereitet?
Habe ich heute vorbereitet. Ich weiß nicht, ich bin die ganze Zeit am Überlegen, ob ich den Namen vorher schon sagen soll oder ob ich's... Nein, ich glaube, ich lasse das Ganze mal offen und erzähle von... Weg vom Fund einer Leiche. Und zwar habe ich heute einen Fall für euch, der sehr weit zurückgeht. Also ich habe meistens eher so modernere Sachen.
Mhm.
Und
cool, ich mag diese Vintage-Crime-Sachen.
Mhm. Und heute habe ich... was aus dem Jahr 1808, also im Jahr 1808, im Dezember, wird in der Wiener Pieristengasse, das ist heute die Ziegelofengasse im 4. Wiener Gemeindebezirk, ein entkleideter Toter gefunden. Und es stellt sich dann heraus, dass es sich um einen gewissen Kreisler, nämlich Matthias K., handelt.
Mhm.
Und die Polizei vermutet hinter der Tat zuerst einen Raubmord.
Mhm.
Als naheliegendste Erklärung.
Mhm.
Und zur Tat meldet sich dann aber jemand, der genau zu wissen meint, wer die Leiche dorthin geschafft hat.
Okay.
Nämlich der Bäckermeister Josef Werner.
Mhm.
Und dieser lenkt den Verdacht auf Theresia oder Therese Soll ich den Namen schon sagen?
Ja.
Kandl.
Ja, Theresia Kandl.
Und ja, also ich habe halt verschiedene Versionen ihres Namens gefunden, also Theresia oder Therese, keine Ahnung. Also
es ist so ein cooler Fall, ich habe mich darauf gefreut. Ich wusste, dass du es irgendwann machen wirst, ja. Und ich habe mich darauf gefreut. Theresia Kandl, ja. Das ist eine der bekanntesten, glaube ich, so True-Crime-Geschichten ja. Österreichs. So.
Und zwar geht es dann wie folgt weiter. Bei einer Hausdurchsuchung im Haus von Theresia Kandl findet die Polizei dann auch die Mordwaffe und Blutspritzer an der Wand.
Mhm.
Die ganzen Beweise sprechen halt ebenfalls für Theresia.
Mhm.
Und sie gesteht dann schließlich, dass sie ihren Mann tatsächlich ermordet hat.
Mhm. Also es war und, ein Mann, das hast du noch nicht dazu gesagt.
Ja, ich habe gesagt, ein entkleideter Toter.
Ein entkleideter Toter. Ja, aber es war ihr Mann.
Den Namen.
Hast du gesagt?
Es war ihr, ja, okay, genau. Ja. Es war ihr Mann. Ja, ich erkläre das dann eh noch.
Mhm.
Und ja, also sie gesteht. Und zwar soll das wie folgt abgelaufen sein. Sie soll ihren schlafenden Mann am 19.12.1808 mit einer Hacke im Bett erschlagen haben.
Mhm.
Sie schlug damit auf den Schädel ihres Mannes ein. 10 teilweise tödliche Schläge konnten vom Wundarzt später festgestellt okay. werden. Also das heißt, sie hat schon sehr...
Sie schimentet.
Ja.
Sie hat die... Wie sagt man auf Deutsch? Also mir fallen immer nur englische Sachen ein.
She
didn't... whatever. She wanted to kill him.
Yeah.
Clearly.
Okay, und anschließend soll sie die Leiche in eine Holzbutte gepackt haben.
Was ist eine Holzbutte?
Das ist so eine Art Tragekorb
aus
Holz. Ah ja,
so wie ein Campus hat.
So eher in der Art.
Theresia Campus.
Also so ein Tragekorb, wo man eben Sachen hineinstecken kann, hineinlegen kann.
Und schlimme
kann,
Kinder mitnehmen.
Genau, ja.
Und tote Ehemänner.
Oder schlimme tote
Ehemänner. Es ist relativ praktisch, sowas sollte man daheim haben.
Ja, voll.
Voll. Voll.
Okay. Mhm. Und die Leiche, also die Holzbutte mitsamt der Leiche... soll sie von Matzleinsdorf bis in die Pieristengasse getragen haben.
Das ist also aber nicht so weit.
Ich weiß, ich habe es mir nicht angeschaut.
Okay.
Aber ja, also ich komme darauf dann noch zu sprechen, dass sie das eben die Leiche selber getragen haben soll. Weil ich das auch ganz interessant fand, wie das dann nachgestellt wurde.
Okay.
Ja, zum Motiv Theresias. Sie selbst hat dann ausgesagt bei der Polizei, dass ihr Mann sie immer wieder geschlagen und vergewaltigt haben soll.
Mhm.
Und deswegen hat sie ihn dann schlussendlich ermordet.
Mhm.
Und ja, es gibt dann auch noch so eine Geschichte, dass sie ihn eben ermordet haben soll, weil sie mit ihrem Liebhaber zusammen sein wollte. Ja,
okay.
Keine Ahnung. Also sie hat eben ausgesagt, dass sie ihn getötet hat, weil er sie eben... misshandelt hat.
Quasi ständig. Als Selbstverteidigung.
Genau.
Mhm.
Ja, also im Verhör soll Theresia Kandl gesagt haben, auskeuden habe ich es nimmer.
Mhm.
Also
okay.
als Zitat.
Mhm.
Genau, und zu dieser Holzbutte.
Mhm.
Die Polizei zweifelte nämlich, dass Theresia Kandl das Gewicht der Leiche alleine geschleppt haben konnte.
Mhm.
Und aus dem Grund...
Das habe ich mir die ganze Zeit gedacht, okay.
Ja, aus dem Grund hat die Polizei dann einen Tragekorb mit Ziegelsteinen gefüllt.
Okay.
Und sie haben Theresia dann irgendwie mit einer Fangfrage dazu gebracht, den Tragekorb zu schultern, also über die Schulter zu schlagen.
Mhm.
Und sie schaffte es dann natürlich, das Gewicht des Korbes zu tragen.
Okay.
Und wurde deshalb dann als schuldig bezichtigt. Also,
obwohl
weil sie
dort nur kurz draufgenommen hat, oder was? Und dann...
Also ich glaube, sie hat es halt über die Schulter genommen und dann wahrscheinlich irgendwie ein Stück tragen müssen oder
okay.
so. Und weil das anscheinend dem Gewicht des Mannes der Leiche irgendwie gleich kam,
okay.
wurde sie dann schuldig bezichtigt. Aber
okay.
sie hat selber auch gesagt, dass sie es war. Also.
Mhm.
Und ja, ich fand da nur ganz interessant, dass eben gesagt wurde, sie wurde auch immer wieder so als schön dargestellt.
Genau, das wollte ich sagen. Sie wurde ja bekannt. Also ich kenne den Fall vom Namen her. Ich habe relativ wenig noch darüber gelesen.
Mhm.
Und ich weiß, dass sie immer so als die schönste Mörderin der Stadt bezeichnet wurde.
Schöne Kreislerin oder irgendwie so.
Ach,
also Und dass ihr eben das irgendwie nicht zugetraut wurde, dass sie das dass sie die Leiche tragen konnte. Und
was wieder auch irgendwie zusammenpasst mit dem, was wir, ich glaube, als wir über Martha Marek gesprochen haben, als wir gesagt haben, dass halt selbst wenn Frauen quasi als Mörderinnen angeklagt sind, dass es immer noch diesen Fokus drauf gibt, wie sie aussehen.
Ja,
und dass dieses Aussehen halt entweder so als Argumentation hergenommen wird, dass sie es nicht sein können oder als Argumentation, dass sie es sein müssen, weil sie quasi so diese Zweige, also dass sie einerseits halt schön sind, aber dann mit dieser Schönheit quasi dann Männer in den Abgrund stürzen oder.
Und ja, also zu dieser Geschichte, wie sie diese Leiche getragen hat, gibt es auch dann irgendwie mehrere Versionen oder keine Ahnung, wie ich das nennen soll. Also ich habe dann auch noch eine gefunden, wo ich mir nicht mehr sicher bin, ob sie das gesagt hat, ob Theresa das gesagt hat, dass nämlich sie die Leiche getragen hat und dann sogar ein Stück von einem Polizisten irgendwie begleitet wurde, der das weitergetragen hat, weil er nicht wusste, dass da, er konnte ja nicht wissen, dass da eine Leiche drin ist.
Okay, und sie ist eine Kreislerin und vielleicht trägt sie irgendwelche Waren herum oder so. Oder war das
Vielleicht kannte er sie auch, keine Ahnung, oder wollte ihr halt helfen, weil er gedacht hat, sie kann es nicht selber.
Voll, habe ich mir gedacht, so diese, die Tatsache, dass sie eine Kreislerin war, würde halt dann irgendwie auch begründen, warum sie schwere Sachen herumträgt. Oder? Ja. Wenn sie irgendwelche Sachen, irgendwelche Waren halt herumträgt, keine Ahnung. Ich habe also keine Ahnung, was Kreislerinnen damals gemacht haben.
Ihr Mann war eben Kreisler, also, weil ich weiß nicht, ob sie selber auch der Kreislerin in dem Sinn war, oder?
Es war ja damals so, dass wenn Männer irgendeinen Job hatten, waren Frauen dann die Anhängsel davon. Ja. Also so, der Doktor, die Frau des Doktors ist die Frau Doktor.
Ja. Genau, ja. Ja, es ist naheliegend.
Ja.
Und dass dieser Polizist eben ihr ein Stück quasi mit der Last geholfen hat und dass sie dann an dieser Gasse, wo war das jetzt nochmal?
Pieristengasse.
Genau, Pieristengasse, heute Ziegelofengasse, genau, dass sie dann diese Last nicht mehr tragen konnte, dann einfach dort abgelegt hat.
Aber er wurde ohne Butter gefunden, also die Butter hat sie dann wieder mitgenommen.
Ja, also es ist, ich habe gefunden, dass eben ein Toter ohne Kleider wurde gefunden. Die Butter,
und
von der Butter war da keiner Rede.
Wurde die jemals bei ihr gefunden, oder?
Nein, ich glaube, sie hat das gesagt, dass sie...
Okay, das heißt, von der Butter war nie irgendeine Spur?
Nein, ich glaube nicht. Also okay, ich habe das nicht mehr verfolgt, aber ich weiß nicht, vielleicht hat die Polizei das bei ihr zu Hause gefunden, also die Tatwaffe und die Blutspritzer wurden auf jeden Fall gefunden, wurde halt drauf geschlossen, dass sie war. Oder sie hat vermutlich dann noch Waren herumgetragen in der Butter.
Ja. vom Matzler ist der verblasste Pieristengasse.
Genau. Ja, Theresia Kandl wird dann am 13. März 1809 des Mordes beschuldigt und zum Tode verurteilt. Am 16. März desselben Jahres wurde sie durch Erhängen am sogenannten Neuen Wiener Galgen hingerichtet. Und zur Erinnerung an Theresia Kandl und an diesen Mord steht dort heute eine Kapelle auch.
Genau, ja. Was ist der Neue Wiener Galgen genau?
Das hat so geheißen, glaube ich. Also der Name lautet der Neue Wiener Galgen oder was? Ich habe keine Ahnung, also das habe ich nicht näher nachgeschaut. Aber ich habe mir das so als Namen aufgeschrieben, also dass der einfach so geheißen hat.
Okay.
Vielleicht, weil es, ich weiß nicht, also sie war auf jeden Fall die erste Frau, die durch Erhängen getötet wurde.
Ja, ja.
Und gleichzeitig aber auch die letzte Frau, die an diesem Ort hingerichtet wurde.
Mhm.
Ja, noch was zur Kapelle, und zwar befindet diese Kapelle sich nun in der Breitenfurter Straße im 23. Wiener Gemeindebezirk Liesing und steht unter Denkmalschutz.
Aber warum im 23., wenn sie...
Ja, also früher war die Kapelle an der Ecke Breitenfurter Straße Hödelgasse und das Denkmal wurde aber irgendwie zum Verkehrshindernis und wurde deshalb 1963 an den heutigen Standort versetzt.
Okay.
Also, ja.
Warum wurde ein Denkmal gesetzt?
Ja, also das Genaueres habe ich da auch nicht dazu gefunden. Also ich habe einerseits gefunden, das Denkmal ist für Theresia Kandl und andererseits dann so als Erinnerung an diesen Mord am Kreisler Kandl. Okay. Also, ja.
Weil wenn es wirklich ein Denkmal für sie ist, ist es extrem eigenartig, es dass ist, man einer verurteilten Mörderin halt quasi ein Denkmal macht. Es gibt ja auch keinen Elfriede Blaunsteiner.
Ja.
Also ja, komisch.
Ja. Also ich vermute, das hat einfach mit dem Mord an dem Herrn Kandel zu tun. Und ja, was ich an dem Mordfall sehr interessant finde, ist, dass es sich bei Kandel um eine Mörderin handelt, die jemanden mit einer Hacke erschlägt. Und
was nicht dem Klischee entspricht, wie Frauen mal töten, nämlich durch Gift.
Ja. Und wir haben ja schon Marta Marek und Estibaliz, Wir werden es nie wissen. Ja. Oder Blaunsteiner eben auch.
Und wir sind auch zu faul, um nachzuschauen, wie man das macht sozusagen.
Die eben als Giftmörderinnen so in die Geschichte eingegangen sind. Und der Giftmord ist es so, dass
das ist der weiblich besetzte
Mordart, für weibliche Täterinnen. Und Kandel stellt hier für mich eine Ausnahme in dieser Darstellung dar, weil sie ja ihren Mann mit einer Hacke erschlagen hat und zwar auch, wie ich meine, auf irgendwie sehr brutale und kraftvolle Weise, wie dann der Wundarzt eben feststellen konnte, dass sie öfters hingeschlagen hat und dass dann ein paar tödliche Stöße dabei waren.
Kandel hat sich gedacht, Hocke Mumm ist ein netter Bruder.
Hocke Mumm.
Hocke Mumm.
Nein, es war nicht ihr Bruder.
Hocke Mumm ist nicht der Bruder.
Genau. Nee. Und ja, also sie zieht diesen nicht eher frauentypischen oder halt in der Darstellung frauentypischen, keine Ahnung, Modus operandi, kann man da Modus operandi sagen, wenn sie nur einmal gemordet hat?
Ich weiß nicht genau. Ich glaube, ist das nicht trotzdem ein Modus operandi?
Ja.
Im wörtlichen Sinne, Modus operandi heißt doch die Durchführungsart. Was wollte ich noch sagen? Es ist nie, ich weiß nicht, ob es wirklich so sehr eine frauentypische Art zu morden ist. Ich glaube, es ist eine Stereotyp.
Genau,
also es ist,
glaube ich, eher ein Stereotyp. Eben in der Darstellung. In der Darstellung.
Weil Aline Warners hat auch nicht vergiftet. Und ja.
Ja, also das, die Vergiftung wird eben oft so als weiblich konnotiert gesehen bei Mörderinnen und dann eben zum Beispiel der Mord mit einer Hacke oder Axt oder was auch immer oder
sowas
erschießen,
körperlich
männlich.
Kräftiges hat auch. Ja. Also, wobei man tatsächlich sagen muss, also ich habe jetzt gerade nachgedacht, so in Österreich fällen mir tatsächlich Fällen, weil wir gerade von Hacken reden, fallen mir tatsächlich keine Mörderinnen ein, die wirklich, also mir fallen nur Giftmörderinnen ein.
Ja, mir auch nur.
Ja, witzig. Okay.
Ja, und ja, im Gegensatz dazu ist eben so sexueller Sadismus eben als typisch männlich konnotiert, obwohl es da auch nicht nur männliche Beispiele gibt. Ja. Und ja, ich habe...
Wobei man halt natürlich schon sagen muss, dass es ganz, dass ein wichtiger Faktor ist, wobei ich nicht weiß, wie wichtig der tatsächlich ist. Sagen wir mal so, also... Im Durchschnitt sind halt einfach Männer körperlich kräftiger als Frauen. Ne? Wobei man dazu sagen muss, dass ich nicht wirklich glaube, dass diese körperliche Kraft tatsächlich der Faktor ist, warum Männer oft körperlichere Mordarten wählen. Mhm. Ich glaube, dass es eher so das Wissen um die eigene Kraft ist. Weißt du, was ich meine? Weil es gibt auch Männer, die sehr schmächtig sind und sehr was auch immer und dann trotzdem... diese Mordarten wählen. Ich glaube, dass die aber trotzdem quasi in dem Wissen aufwachsen, dass sie zum, Zitaten, stärkeren Geschlecht gehören und deshalb eher zu solchen Methoden greifen, weil sie wissen, dass sie damit erfolgreich sein können. Und ich glaube, Frauen lernen eher von klein auf, dass ihre Körper schwächere Körper sind. Ja? Und auch wenn sie es vielleicht gar nicht sind, das ist ja auch immer eine individuelle Sache. Ja? Und das ist das Wissen unter Anführungszeichen Schwäche des eigenen Körpers, dazu führt, dass man halt Mordarten wählt, nicht körperliche Kraft voraussetzen. Das wäre meine Theorie dazu.
Ja. Ja, also ich habe mir dann auch dazu notiert, dass eben diese Stereotypisierung eben in so einer Aktivität und in Passivität so eingeteilt wird anscheinend. Ja. Also dass einerseits diese passiven Giftmorde und andererseits diese sehr aktiven, kraftvollen, gewaltvollen, also gewaltvoll ist ein blödes Wort mit Mord, aber Morde, die mit sehr viel Kraft halt einfach durchgeführt werden. Physischer Gewalt, genau.
Ja. Also was mir dann auch irgendwie noch eingefallen ist, es gibt ganz viele Fälle von so weiblichen Krankenpflegerinnen, von Krankenschwestern, die Menschen töten, aber wo das auch irgendwie so eine sexuelle Komponente hat, wo sie sich dann, mir fällt jetzt gerade ein Fall ein, aber ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, ich muss das nachschauen, aber jedenfalls gab es einen Fall von einer Krankenschwester, die sich dann immer auch mit ihren Opfern ins Bett gelegt hat, weil sie halt quasi auch dann einen sexuellen Kick davon hatte, wie die halt dann versterben. Und sie hat dann auch immer so geschaut, dass die halt immer so in einem Halbzustand zwischen Tod und Leben waren. Wo sie dann immer mit der Gabe von irgendwelchen Medikamenten, keine Ahnung, das so kontrolliert hat, dass sie gerade nicht gestorben sind und so.
Okay.
Und das hatte bei dir auch zum Beispiel eine ganz starke sexuelle Komponente. Also auch das stimmt natürlich nicht immer, dass es... dass sexuelle Sadisten immer nur Männer sind. Ne? Also.
Aber das war kein österreichischer Fall, oder?
Ich glaube nicht. Ich muss das nochmal nachschauen. Ja. Ich habe das bei einem Podcast gehört. Und mir fällt nicht mal mehr ein, welcher es war. Aber ja.
Okay. Na, aber es ist auch interessant, weil wenn das so ein Zwischending war zwischen Leben und fast Sterben, wie das dann irgendwie in ihrem, ja, psychologischen, psychiatrischen Gutachten dann ausgesehen haben.
Ja, also ich glaube, das ist wie bei ganz vielen so Mörderinnen und Mördern, als sich um eine so eine Kontrollsache handelte. Also sie hat wirklich dann die Macht über Leben und Tod einfach. Ich glaube, dass das ist, was irgendwie auch sie sexuell irgendwie angetörnt hat, irgendwie daran. Ja. Ja.
Schräg.
Ja, ist ein treffendes Wort.
Ja. Ja. Und eben, ja, zur Darstellung Theresia Kahrs in den Medien. Sie wird da eben, also wurde immer mit die schöne Kreislerin von Hungelbrunn, also das war irgendwie da der Ort oder Hügel oder was auch immer, bezeichnet, und ihre Schönheit wurde eben so ständig betont. Und ja, also wie auch bei Marek wurde sie eben so auf ihr Äußeres reduziert und dann wurde ja auch nicht geglaubt, dass sie die Kraft hat, dass sie diese Butte schultern kann und dass sie, ja.
Wurde eigentlich die Tatsache, dass sie gesagt hat, dass er sie missbraucht hat all die Jahre oder vergewaltigt und geschlagen hat all die Jahre, wurde das irgendwie als mildernder Umstand herbeigezogen? Nicht, gell? Überhaupt nicht.
Ich habe nichts dazu gefunden, nein. Also, ja. Nein, also sie hat das eben von sich aus gestanden dann. Aber... Nein, also sie war eben die letzte Frau, die dann durch Hängen getötet wurde, aber ja, ich weiß nicht, warum jetzt genau diese Kapelle steht, ist mir,
ja.
Ich weiß nicht, vielleicht eher auch ein bisschen an sie gerichtet.
Ja, eben, mir kommt das nämlich so vor, als wäre es wirklich würde ihr ein Denkmal gesetzt.
Ein Denkmal für diese
Hinrichtungsort. Weil sie schon so ein bisschen eine Legende wurde danach. Aber auch auf eine ganz eigenartige Art und Weise, weil ich weiß nicht, ob du das weißt, aber ihr Skelett ist nach wie vor ausgestellt.
Das hast du,
was komplett bizarr ist. Also im Wiener Kriminalmuseum ist ihr Skelett ausgestellt. Und das ist für mich so eine totale Objektifizierung. Also wirklich so, sie ist zum ultimativen Objekt gemacht worden damit einfach. Also ihr lebloser Körper wird eigentlich on display gestellt, irgendwie so. Und also ich finde, dass sie das Paradebeispiel ist für dafür, was wir eben schon als besprochen haben beim Fall Marek, wieso über Frauen, über weibliche Mörderinnen berichtet wird, nämlich so eine komplette Reduktion. Also das ist nicht nur bei Mörderinnen, sondern es ist bei Frauen allgemein so eine komplette Reduzierung darauf, wie sie aussehen. Und bei ihr wurde wirklich dann halt ihr lebloser Körper ausgestellt. Und das ist wirklich bizarr, finde ich.
Das ist schräg.
Ja.
Also.
Ja.
Gerade wer nimmt sich denn das Recht heraus, das
auszustellen?
Ja, weil es grenzt an oder ist irgendwie schon Perversion irgendwie, finde ich. Also es ist so sehr irgendwie so ein Ausschöpfen noch der letzten.
Ja, ja. Es ist halt völlig vergegenständigt. Also wirklich die ultimative Objektifizierung, finde ich. Ja. Also es wird überhaupt keine. Ja. Ich meine, natürlich ist es ein lebloses Skelett, aber mit welchem leblosen Körper würde man das sonst machen?
Ja. Ja.
Also es ist schon wirklich sehr eigenartig.
Ich meine, ja klar, kann man sich irgendwie, keine Ahnung, kann man Haut spenden lassen nach dem Tod oder so, wenn man
ja,
damit
wenn man das
übereinstimmt.
Selber, aber, ja, genau, ja. Sie hätte mir Einverständnis dazu gegeben, dass sie ausgestellt wird, einfach wirklich wie ein Ausstellungsobjekt. Sie ist ein Ausstellungsobjekt geworden. Ja. Und ich finde, also dieses, die weibliche Mörderin als Ausstellungsobjekt, das ist so eigentlich das, genau das, worüber wir die ganze Zeit geredet haben.
Ja. Ja.
So, sie ist ein Ausstellungsobjekt. Ja. Ja. Und es ist auch interessant, dass das dann mit Frauen gemacht wird, die natürlich was Furchtbares gemacht haben. Ja, das stelle ich niemand in Zweifel. Aber die sozusagen in ihrem Leben so völlig brechen mit Weiblichkeitsvorstellungen, nämlich indem sie einfach wirklich halt einfach jemanden töten. Ja? Das ist immer so die. Ja. Und dann werden sie aber wieder sehr, wie soll ich das sagen, sehr
objektifiziert.
Ja, über diese Objektifizierung aber irgendwie wieder zurechtgerichtet, finde ich.
Ja.
Und dann geht es nicht mehr darum, dass sie irgendwas Bestialisches gemacht hat, sondern dann geht es darum, wie schön sie ist. Mhm. Und dann geht es darum, dass man ihr Skelett einfach zum Ausstellungsobjekt macht.
Und gerade jetzt kann sie ja nichts mehr dagegen sagen. Ja. Also gerade jetzt, wo ihre
sie hat keine Agency mehr.
Sprechen
keine, ja.
weg ist, kann sie nicht mehr sagen, nein, ich will nicht ausgestellt werden. Ich meine, es klingt jetzt doof, aber sie kann ja nicht mehr sagen,
genau,
ich will nicht
ausgestellt
werden.
Genau. Ja.
Schräg. Also, ich meine, was wäre mit Fritzls Skelett in einem
Genau,
Museum?
Ja, warum mit der nicht aus? Würde auch niemand machen, oder? Ich meine, das wäre doch völlig, das würde für einen riesen Aufschrei sorgen, wenn man, weiß ich nicht, das, oder Prickelbildeskelette, warum stellen wir Prickelbildeskelette nicht
Nein,
aus?
Ich glaube, der ist vom Zug zugatscht worden, oder? Ich glaub,
bitte? Vom Zug zugatscht?
Nicht vom Zug.
Noch interessanter. Das wäre ja noch interessanter. Sein Gatsch. Warum wird Prickelbildes Gatsch nicht ausgestellt?
Und so eine Glaskuppe so.
Ja, weil ein, genau, so mumifiziert.
Genau.
Irgendwie so, ja. Das wäre doch was.
So ein Fähnchen drin, so Prickelpilz.
so ein Cocktail-Fähnchen.
Genau.
So, ja. Ja.
Mhm. Lecker.
Ja. Okay. Weil er keine schöne Mörderin war.
Ja.
Ja. Wenn er eine schöne Mörderin war, würde man es vielleicht machen mit ihm. Sonst so ein Fähnchen drauf steht jetzt nicht mehr schön. Ja. Okay, wollen wir die Stimmung ein bisschen aufheitern mit Tierkrankheiten? Nachdem wir schon von Würmern die ganze Zeit geredet haben, werde ich jetzt Michael Würmer fragen, ob er uns was vorliest über Tierkrankheiten.
Okay.
Gut. Kurze Pause, gleich sind wir wieder da. Also nach meiner Erzählung über Tatzelwürmer wird jetzt Michael Würmer etwas vorlesen. Go ahead.
Hallo, heute geht es um Lungenwürmer.
Oh, nach Meerwürmer! Würmer erzählt über Würmer.
Genau.
Genau.
Es geht konkret um die Lungenwurmkrankheit.
Schön.
Also, die Ursache. Es gibt zwei Arten eines 1 bis 3 cm langen, fadenförmigen, weißen Wurmes, der die Luftröhre und die Bronchien besiedelt. Die Larven werden beim Husten und mit dem Kot massenhaft ausgeschieden und beim Weiden wieder aufgenommen. Dadurch kommt es nach Weideaustrieb zu einer starken Parasitenvermehrung.
Kurze Zwischenfrage, es geht um Kühe wieder, was?
Ja.
Das musst du dazu sagen.
Oh ja, vergessen. Die wichtigsten Krankheiten des Rindes, steht sogar ganz oben drauf.
Ja, aber das wissen wir nicht.
Ja, ja, jetzt
wissen wir. Muss die Überschriften vorlesen.
Gut, zur Behandlung. Es gibt verschiedene sehr wirkungsvolle Verfahren, die der Tierarzt einleiten soll.
Also bitte nicht selber.
Na.
Tierarzt. Oder Tierärztin.
Dieses Buch ist nicht gegendert, das ist böse.
Ja,
schreibe mir gleich drauf.
Das schreibe ich gleich zu.
Vorbeuge. Verseuchte Weiden sollten einige Jahre nur zur Heugewinnung genutzt werden. Es gibt außerdem eine Schutzimpfung für Kälber vor dem Weideaustrieb und verschiedene Verfahren mit wirksamen Medikamenten. Prinzipiell sollen Jungtiere nie nach oder gemeinsam mit Alttieren geweidet werden.
Nie.
Ja, nie.
Aus. Das war's.
Ja.
Das ist eine kurze Geschichte.
Ja.
Ja. Die Stimmung jetzt sehr gehoben. Soll ich sagen, gehebt?
Gewurmt.
Ja, wie werden wir das jetzt beenden, Alter? Geht ins Wiener Kriminalmuseum und seht euch das Skelett von Therese Kandl an. Lasst junge Kälber nicht mit alten Kühen gemeinsam weiden.
Und
schreibt uns, falls ihr Tatzel, wenn man seht. Geschwisterkrimi@gmail.com.
Ja.
Hast du noch was zu sagen? Hast du eh noch irgendeinen Rat?
Seid keine Freude.
Bevor wir das sagen, müssen wir noch dazu sagen, dass ihr unser Facebook folgen sollt.
Verloren.
Beziehungsweise liken. Verloren. Liken. Wir sind auf Facebook, wir sind auf Instagram, da seht ihr immer diese ganzen Bilder, von denen wir reden. Ich habe zwei weitere Podcasts, nämlich She Who Persisted und Große Töchter. Ich werde nach dieser Folge auch einen Trailer einfügen, also dann könnt ihr euch das anhören und da seht ihr auch, hört ihr auch, wo ihr das Ganze hören könnt. Facebook, Instagram, ihr könnt uns überall hören, wo man Podcasts hören kann, und bitte, wenn ihr auf Apple Podcasts hört, dann rated und reviewed uns.
Und jetzt auf Deutsch.
Und jetzt auf Deutsch, Tina, was heißt das auf Deutsch? Was heißt rated und reviewed auf Deutsch? Komm, Prüfung.
Prüfung. Ja, ist deppert auf Deutsch, aber bewerten und Bewertung schreiben, oder wie ist es?
Es sollte uns bewerten und eine Bewertung schreiben.
Ja.
Bewerten und eine Rezension schreiben. Bewerten und rezensieren. Bitte bewerten und rezensieren, ja, auf iTunes.
iTunes.
Was ist iTunes auf Deutsch?
Ich. Geräusche.
Ich Geräusche.
Genau. Ja.
Genau. Und ansonsten bis zum nächsten Mal und wie immer
seid keine Freddys.
Und Hocke Mumu ist ein netter Bruder.
Genau.
Tschüss.
Tschüss.
Hallo, mein Name ist Beatrice Frasel und ihr kennt meine Stimme vielleicht schon von den beiden Podcasts She Who Persisted the Nazi Podcast und der Geschwister Grimm Podcast. Als vor 1,5 Jahren Donald Trump zum US-amerikanischen Präsidenten gewählt wurde, kam mir zum ersten Mal die Idee, einen feministischen Podcast zu starten. She Who Persisted the Nazi Podcast nämlich. Das habe ich einerseits getan, sehr eigennützig, um den Schock zu verwinden, den das Wahlergebnis mit sich gebracht hat, und andererseits, weil es in einem solchen politischen Klima meines Erachtens gar nicht genug feministische Gegenöffentlichkeit geben kann. Um es mit den Worten Wolf Haas zu sagen, jetzt ist schon wieder was passiert. Österreich hat seit Ende letzten Jahres eine neue Bundesregierung und nun ja, es ist wieder soweit.
Wenn wir immer gefragt werden, warum jetzt? Warum jetzt schweigen?
Die Verfügbarkeit über den Körper der Frau und über ihre Geburtsfähigkeit, das ist der wirkliche Grund, warum es immer wieder Gegner gibt von der freien Entscheidung für Frauen, die sie sicherlich nicht aufgeben werden.
Das Private ist politisch.
Das kann ja wohl nicht wahr sein, dass so wenig passiert ist, dass wir immer noch da stehen, wo wir sind.
Wir wollen die Führungspositionen, wir wollen die Rektoratsjobs und wir wollen, dass zumindest das selbe Geld, das die Männer bekommen. Ja,
mein neuer Podcast heißt in Anlehnung an den aktuellen Text der österreichischen Bundeshymne Große Töchter. Und er ist ein feministischer Podcast, der sich österreichischen Themen und aktuellen politischen Entwicklungen in Österreich aus einer feministischen Perspektive widmet. Die erste Folge dieses Podcasts wird am 1. Juli erscheinen. Zu Gast war Gabriele Heinisch-Hossek und mit ihr habe ich über die große Tochter Johanna Donal und das Feministinsein in der Politik gesprochen.
Ich habe es gerne mit Macho-Männern und sexistischen Sprüchen zu tun gehabt und da war auch, da fühle ich mich nicht wohl. Ich war damals noch nicht die Feministin, die ich heute bin, ja. Da habe ich mir gedacht, das fühlt sich komisch an und habe da mich zu wehren begonnen, wenn sie Blondinenwitze erzählt haben und so. Und dann haben sie mir schon gelacht, wenn ich daherkommen bin, aber keine Witze mehr erzählt. Also so, das waren meine Anfänge.
Damit ihr diese und weitere Folgen nicht verpasst, könnt ihr den Podcast jetzt schon abonnieren. Und zwar überall, wo man Podcasts hören kann, unter anderem auf iTunes. Bis bald und nicht kleinkriegen lassen.